Hast du schon mal so Angst gehabt, dass du gequietscht hast? Mir ist nämlich genau das passiert vor ein paar Wochen. Da bin ich bei mir zu Hause aus dem Bad rausgekommen. Es war relativ dunkel gewesen im Flur. Und dann auf einmal ist ein undefinierbares Etwas auf mich zugesprungen. Und ich habe dann so Angst gehabt, ich bin am ganzen Körper zusammengezuckt. Mein Puls ist durch die Decke gegangen und meine Hände, die haben so eine ganz komische Bewegung gemacht. Keine Ahnung, was das mir helfen soll in dem Moment, ja. Und dann auf einmal ist so ein unfassbar peinliches Gequietsche aus meiner Stimme gekommen. Ich war ganz schockiert gewesen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich in der Lage bin, so einen Ton aus mir herauszubringen. Und dann stellte sich heraus, dass dieses undefinierbare Etwas, was da auf mich zugesprungen ist, tatsächlich meine Frau gewesen ist. Ja, die vor Lachen sich gar nicht mehr eingefangen hat, gerade noch so abstützen konnte, ja, währenddem ihr die Freudentränen so übers Gesicht gelaufen sind. Und ich sage euch ehrlich, danach war mein Ego so groß, ja, und von meiner Männlichkeit war nichts mehr übrig gewesen. Von wegen, Männer sind immer so stark und mutig und die gehen voran, ja, nichts da, Pustekuchen, ja. Also nach dem peinlichen Gequietsche, da war alles aus gewesen. Und ausgerechnet heute soll es in dieser Predigt um das Thema gehen, diese Frage zu beantworten: Wie lebt denn eigentlich jemand, der an die Auferstehung von Jesus glaubt? Wie lebt jemand, der daran glaubt? Und ich nehme die Antwort schon mal vorweg, und zwar furchtlos und ohne Angst. Also wie ihr seht, ich muss an mir arbeiten. Ich gehe nämlich hier mit einem katastrophalen Vorbild voran. Denn wenn allein schon meine Frau, ja, die den Kopf kleiner ist als ich, mir Angst machen kann, dann kann so ziemlich alles mir Angst machen. Aber wenn wir ehrlich sind, wir alle haben irgendwo Ängste in unserem Leben. Wir alle haben Dinge, mit denen wir noch zu kämpfen haben, wo wir tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, sagen müssen, ja, ich hab eigentlich noch ein bisschen Angst. Und das ist auch an sich nicht schlimm, sondern es geht eigentlich mehr darum, wie wir mit dieser Angst umgehen sollen. Und da muss ich sagen, da muss ich meiner Frau wieder ein bisschen so ein Lob aussprechen, was nämlich vor ein paar Wochen passiert ist. Und da war es nämlich so, dass wir, obwohl meine Frau, ich meine, sie ist eigentlich so eine Person, ne, wo man sagt, ja, sie hat anscheinend, warum auch immer, eine richtig große Freude daran, mir Angst zu machen. Aber sie hat selber auch Ängste, ja, und sie hat nämlich Angst vor Schlangen. Nun, ich weiß nicht, ob sie da die Einzige ist in diesem Raum, aber wahrscheinlich nicht. Und es war so gewesen, wir waren bei Freunden zu Hause und haben so ein bisschen geredet über Haustiere und Schlangen. Und dann erzählt meine Frau auf einmal, wie sehr sie Angst vor Schlangen hat. Ja. Und währenddem sie das so erzählt hat, da habe ich meine Freunde angeschaut und ich habe schon gesehen, dass sie sich gegenseitig immer so angeschmunzelt haben. Und ich habe mir gedacht, ah, da steckt bestimmt ein bisschen mehr dahinter. Und es stellte sich heraus, dass sie tatsächlich zwei Schlangen als Haustiere hatten, extra ein Zimmer eingerichtet, alles drum und dran. Und das mussten wir uns natürlich anschauen. Also sind wir hochgegangen und unser Freund, der Jeremy, der hat dann diese Schlange rausgeholt und hat sie so in der Hand gehalten wie so ein Baby. Ja, und auf einmal sagt meine Frau, hey, darf ich auch diese Schlange in den Händen halten? Und wir waren alle so, hä, hast du nicht gerade erzählt, wie sehr du Angst vor Schlangen hast und so weiter und so fort, ne? Und es stimmt auch, sie hatte tatsächlich Angst gehabt vor Schlangen. Aber, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, als sie gesehen hat, dass unser Freund, der Jeremy, vor dieser Schlange keine Angst hatte, dann ist auch die Angst in ihrem Herzen so langsam vergangen. Und da habe ich gemerkt, hey, als ich über diese Situation nachgedacht habe, ja, mit Jesus ist es eigentlich genauso. So, wenn wir auf Jesus schauen und wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus in all den Situationen, wo wir Angst haben, er gar keine Angst hat, ja, dann vergeht auch so langsam die Angst in unseren Herzen. Denn wenn wir in dem Wort Gottes lesen und wir lesen in Situationen, wo da ein mächtiger Sturm gewesen ist, da hat Gottfried vor ein paar Wochen drüber geredet, und Jesus hatte in diesem Sturm, wo die Jünger Todesangst gehabt hatten, wo sie gedacht haben, dass sie sterben würden in diesem Moment, dass sie untergehen würden, da hat Jesus keine Angst gehabt. Und Jesus hatte auch keine Angst gehabt, als er vor Pontius Pilatus gestanden ist, der ihn zu Tode verurteilt hat. Auch da hat Jesus keine Angst gehabt. Das heißt, wenn wir auf Jesus schauen und wenn wir uns bewusst machen, hey, in all den Situationen, wo wir ganz hibbelig sind, wo wir wirklich Angst haben, dass Jesus bei uns ist und Jesus gar keine Angst hat, da vergeht auch so langsam diese Angst in unseren Herzen. Jesus ist die Lösung für unsere Ängste. Jesus ist die Lösung für uns alle, denn wir alle haben irgendwo noch Ängste, mit denen wir zu kämpfen haben. Und es ist letztendlich so, dass jeder Mensch eigentlich mit so einer Urangst befallen ist. Und zwar diese Urangst vor dem Tod. Diese Angst vor dem eigentlichen Ende. Und Experten sagen sogar, dass es letztendlich so ist, dass jede Angst, die wir in unserem Leben haben, dass die eigentlich auf den Tod zurückzuführen ist. Dass der Tod eigentlich so der Ursprung ist von jeder Angst, die wir in unserem Leben haben. Und ich gebe euch da mal ein Beispiel. Und zwar die Angst vor Kontrollverlust. Und da ist regelrecht so, dass manche Leute richtig Panik bekommen, wenn sie beim Autofahren im Beifahrersitz sitzen müssen. Vor allem dann, wenn ihre Kinder zum allerersten Mal Auto fahren, da werden die auch ganz hibbelig. Ich weiß genau, wie das bei meinem Papa damals gewesen ist. Ja. Ich durfte fahren und dann hat er immer so die Tür fest ergriffen. Ja, und ich fahre da 100 km/h und ich denke mir, ja Papa, wo willst du denn hin? Ja, das bringt ja nichts. Aber genauso ist es mit uns. Wir versuchen in Situationen, wo wir keine Kontrolle haben, irgendwie diese Illusion zu erschaffen, als hätten wir Kontrolle, sodass wir uns sicher fühlen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, 100 km/h auf der Autobahn, da bringt dir das gar nichts. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass wir versuchen, uns einen Glauben zu erschaffen, dass wenn wir vielleicht in der Lage sind, all die Dinge in unserem Leben zu kontrollieren, dass wir es vielleicht sogar schaffen könnten, unser Leben von dem Tod zu retten. Aber mit jedem kleinen Kontrollverlust in unserem Alltag wird uns sehr schnell wieder bewusst, wir haben eigentlich gar nichts im Griff. Also wir können weder diese unerwünschten Schicksalsschläge in unserem Leben verhindern, noch können wir die Unausweichlichkeit des Todes vermeiden. Wir haben eigentlich gar nichts unter Kontrolle. Und so ist letztendlich der Tod das absolute Sinnbild für einen ultimativen Kontrollverlust. Und so hängt letztendlich die Angst vor Kontrollverlust zusammen mit dieser Angst vor dem Tod. Und das ist nur so eine Angst. Es gibt ja viele Ängste. Eine andere Angst wäre zum Beispiel die Angst vor dem Älterwerden. Also da ist eigentlich so, dass wenn man jung ist, dann will man älter werden. So man wünscht es sich endlich mal groß zu sein oder 18 Jahre alt zu sein. Oder kleine Kinder, die sagen dann so Sachen wie, ich bin 4,5 Jahre alt. Oder ich bin 4¾. So, das macht niemand als im Erwachsenenalter. Aber Kinder machen das, weil die wollen älter werden. Die freuen sich auf ihre Geburtstage. Und irgendwann kippt das so ein bisschen. Und dann will man eigentlich nicht mehr älter werden. Bei mir war das so mit 22. Da habe ich gesagt, passt, muss nicht älter werden. Ich bin trotzdem älter geworden. Und dann ist es irgendwann so, dass man so sagt, okay, ja, jetzt feiere ich eigentlich nur noch die runden Geburtstage. Und selbst da ist es eigentlich so, dass die Tage daraufhin eher so erfüllt sind mit Wehmut als mit Euphorie. Und dann ist es irgendwann so, dass man so ein gewisses Alter erreicht hat, wo es eigentlich sogar tabu ist, über das Alter zu sprechen. Ja, da fragt man gar nicht mehr, wie alt man ist. Und da ist es so, dass manche Menschen das sogar als Beleidigung ansehen, wenn man sie fragen würde, hey, wie alt bist du denn eigentlich? Da würden sie das eigentlich, die hören das nämlich nicht so, sondern die hören, wann stirbst du eigentlich? Deswegen ist es für sie eine Beleidigung. Aber letztendlich ist es so, dass manche Menschen versuchen, diese Zeichen, diese äußeren Zeichen des Älterwerdens zu vermeiden. Und sie kaufen sich Anti-Aging-Cremen, sie färben ihr graues Haar und sie versuchen generell das Thema zu vermeiden wie die Pest. Aber es ist eigentlich interessant, weil die Bibel redet sehr positiv über graues Haar. Also die Bibel sagt, graues Haar, das ist eigentlich eine Krone der Ehre. Und an einer anderen Stelle, da heißt es, dass das Schmuck der Alten ist ihr graues Haar. Also sehr positiv wird hier drüber geredet. Und trotzdem versuchen Menschen es zu vermeiden. Und ich muss auch ehrlich sagen, als ich mit 28 mein erstes graues Haar gefunden habe, ich habe mich auch nicht drüber gefreut. Ich habe auch nicht gesagt, oh, die Krone der Ehre. Ja, Pustekuchen, nix da. Ja, ich war auch nicht glücklich drüber. Aber egal, wie sehr wir versuchen, dieses Thema des Älterwerdens zu vermeiden, wir können es eigentlich nicht kontrollieren. Man wird älter und so hängt letztendlich auch das Älterwerden mit dem Tod zusammen. So jedes Zeichen, das wir haben, jede neue Falte, jedes neue graue Haar zeigt eigentlich, dass wir eigentlich endlich sind. Und so hängt eigentlich die Angst vor dem Älterwerden zusammen mit der Angst vor dem Tod. Und so kann ich noch weitergehen und viele weitere Ängste auflisten, wie die irgendwie mit dem Tod zusammenhängen. Aber im Grunde wird klar, dass jede Angst aus dem Tod heraus entstanden ist. Diese Angst vor dem Tod. Und jetzt ist eigentlich die Frage, wie sollten wir denn eigentlich leben als diejenigen, die doch glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Die doch glauben, dass es eine Hoffnung gibt über den Tod hinaus? Die doch eigentlich glauben, dass Jesus den Tod bereits besiegt hat? Wie sollten wir aufgrund dessen dann leben? Und das ist eigentlich so die zentrale Frage dieser heutigen Botschaft. Aber bevor ich diese Frage versuche zu beantworten, möchte ich gerne auf eine andere Frage darauf eingehen. Und zwar, wie lebt jemand, der nicht an die Auferstehung glaubt? Wie lebt jemand, der keine Hoffnung hat über den Tod hinaus? Der einfach sagt, okay, mit dem Tod, das ist dann vorbei. Wie lebt so eine Person? Und ich sage es mal so, jemand, der nicht glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass mit dem Tod alles aus ist, der lebt letztendlich für das Vergnügen dieser Welt, für den Genuss dieser Welt. Und sie versuchen eigentlich, durch das Befriedigen all ihrer Bedürfnisse irgendwie ihre Seele zu stopfen, sodass sie ja nicht daran denken müssen, dass sie eines Tages nicht mehr sein werden. Und sie versuchen, ganz viele positive Erfahrungen und positive Erlebnisse irgendwie zu generieren in ihrem Leben, um sich lebendig zu fühlen. Und sie versuchen letztendlich, jede freie Minute mit Lärm, mit Arbeit, mit Urlaubsreisen, mit Konsum, mit Entertainment zu füllen. Nicht, weil diese Dinge sie unbedingt glücklich machen, sondern weil es sie hilft, nicht daran nachzudenken, dass sie sterben werden. Ist eigentlich eine Ablenkung? Ist es eigentlich eine Form der Selbstbetäubung? Ist es ein selbstgebauter Schutz vor der absoluten Verzweiflung? Und deswegen ist es letztendlich auch meine Behauptung, dass Menschen, die keine Hoffnung haben über den Tod hinaus, dass sie eigentlich gar nicht wirklich glücklich sein können. Und dass der einzige Weg, wie sie es dennoch versuchen zu sein, ist, indem sie versuchen letztendlich ignorant gegenüber dem Tod zu leben. Indem sie ihre Augen und ihre Ohren verschließen vor dieser kalten Realität des Todes. Und das Interessante ist eigentlich, was der Apostel Paulus dazu zu sagen hat. Er sagt nämlich, wisst ihr was? Wenn die Toten nicht auferstehen, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann wisst ihr was? Dann sollen wir alle es genauso machen wie die. Die einfach sagen, hey, kommt, lass uns essen, lass uns trinken, denn morgen sind wir tot. Komm, lass uns einfach in Völlerei leben. Lass uns einfach jeden Wochenende uns einfach vollsaufen, sodass wir nicht länger dieser kalten Realität des Todes in die Augen schauen müssen. So, das ist der beste Vorschlag und der beste Rat, den der Apostel Paulus uns geben kann, ist zu sagen, wisst ihr was? Hey, lasst uns einfach für uns selbst leben, für unser eigenes Vergnügen. Ich finde das so faszinierend. So in all seiner Erkenntnis, in all seiner Weisheit fällt ihm einfach nichts Besseres ein, als zu sagen, weißt du was, ja, dann gibt es eigentlich keinen Grund, als zu sagen, ja, lass uns einfach in dem Rausch des Lebens versenken und uns ablenken, sodass wir nicht länger dieser kalten Realität des Todes in die Augen schauen müssen. Und deswegen, wenn Jesus nicht unsere Hoffnung ist, dann gibt es keine Hoffnung. Die Welt hat dir keine Lösung zu bieten. So mit all den medizinischen Fortschritten unserer Zeit haben sie die Sterblichkeit des Menschen nicht lösen können. Und selbst all diese Milliarden und Billionen von Euros, die investiert worden sind, um irgendwie da eine Lösung zu finden, um die Sterblichkeit des Menschen irgendwie zu umgehen, hat kein einziger Euro auch nur dazu geführt, dass wir einen Hauch näher kommen, ewig zu leben. Und es gibt sogar Menschen, die sehr reich sind, die wollen sogar ihren Körper einfrieren lassen, wenn sie verstorben sind, sodass, wenn die Medizin irgendwann mal so weit ist, dass der Mensch ewig leben könnte, dass sie dann wieder auferweckt werden und ebenfalls ewig leben können. Aber auch das ist nur ein verzweifelter Versuch, Gott spielen zu wollen. Denn kein Wissenschaftler und kein Arzt dieser Welt kann dich retten vor dem Tod. Selbst wenn du eine tödliche Krankheit hast und ein Arzt dir ein Heilmittel gibt, sodass du wieder gesund wirst, selbst dann rettet er dein Leben nicht, sondern er verlängert es nur. Und verstehe mich da nicht falsch, ich bin dankbar für jeden Arzt, Freunde von mir sind Ärzte, ich bin dankbar für jedes Heilmittel. Ich bin wirklich dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, dass wir mittlerweile die Aussicht haben, 80, 90 Jahre alt werden zu können. Mein Nachbar, mit dem ich letztens geredet habe, der ist 94 und der ist noch gut beieinander. 94, ich denke mir, boah, was sind das für wunderbare Aussichten, die wir haben. Aber letztendlich ist es so, kein Arzt dieser Welt kann dich trotzdem retten vor dem Tod. Und selbst die Milliardäre dieser Welt, die reichsten Menschen dieser Welt, mit all dem Reichtum, den sie haben in dieser Welt, können sie das ewige Leben sich nicht erkaufen. Das ewige Leben ist nicht käuflich. Die einzige Hoffnung, die wir wirklich haben, ist die Auferstehung von Jesus. Die ganze Hoffnung der Menschheit hängt eigentlich an diesem einen historischen Ereignis, was vor 2000 Jahren passiert ist. Jesus ist der Einzige, der dir das ewige Leben bieten kann. Und das Wunderbare ist, dass seine Auferstehung nicht nur Auswirkungen hat auf unser ewiges Leben, sondern dass seine Auferstehung Auswirkungen hat auf unser Leben hier auf Erden. Dass es jetzt eigentlich schon Auswirkungen hat. Denn es verändert die Art und Weise, wie wir leben. Und an der Stelle möchte ich euch gerne in eine Bibelstelle mit hineinnehmen, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu untermauern, wie wichtig dieser Glaube an die Auferstehung ist. Und zwar an die leibhaftige Auferstehung. Nicht irgendeine geistliche Auferstehung, nicht irgendwas Theoretisches, Mambo-Jambo, irgendwie so etwas. Nee. Die leibhaftige Auferstehung von Jesus. Und wir sehen in dieser Bibelstelle, wie Menschen gelebt haben, die eigentlich eher ein Negativbeispiel gewesen sind. Die eigentlich genau das Gegenteil gemacht haben. Die eigentlich gesagt haben, dass sie daran glauben, aber eigentlich nicht daran geglaubt haben. Und da sehen wir, was das für Auswirkungen hatte, auch in ihrem Leben. Und diejenigen, von denen ich hier spreche, das sind die eigenen Jünger von Jesus gewesen. Und zwar allen voran Petrus. Ah, ich liebe Petrus. So ein guter Mann. Und das sehen wir jetzt gleich. Und zwar ist es so, dass Jesus zu seinen Jüngern hier spricht, an dem Abend vor seiner Kreuzigung. Und er bereitet sie darauf vor, was alles passieren wird. Und er sagt zu ihnen, ihr werdet heute alle an mir Anstoß nehmen. Jeder einzelne von euch. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Jeder einzelne von euch wird mich verlassen. Und genauso ist letztendlich auch passiert. Ich meine, diese Prophetie, die ist 500 Jahre alt. Die wurde 500 Jahre vor Jesus gesprochen von dem Propheten Zacharja. Und genauso ist es auch passiert. Als Jesus festgenommen wurde, da hat jeder einzelne der Jünger Jesus im Stich gelassen, in den Rücken gekehrt und ist abgehauen. Und dann ist es aber spannend, dass währenddem Jesus hier eigentlich gerade redet und denen das so erzählt, da grätscht ihm Petrus eigentlich mitten ins Wort rein. Währenddem Jesus hier gerade so eine ernsthafte Situation anspricht, was jetzt alles passieren wird, und er legt ein kraftvolles Glaubensbekenntnis ab. Und er sagt zu ihm, auch wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich werde niemals an dir Anstoß nehmen. Aber Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und auch da lässt Petrus nicht locker. Und er widerspricht Jesus ein zweites Mal. Und er sagt, Jesus, auch wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und ebenso sprechen auch all die anderen Jünger auch. Und wenn wir das so lesen von Petrus, dann würden wir denken, hey, wow, was für ein krasser Mann Gottes. Hey, der glaubt wirklich fast alles, was Jesus gesagt hat. Der glaubt es, der ist wirklich für Jesus, also für ihn ist Jesus wichtiger als alles andere in seinem Leben, sogar als sein eigenes Leben. Was für ein starker Mann Gottes. Hey, so furchtlos, wie der gelebt hat, will ich auch leben. Und dann ist aber so, dass er, wie gesagt, Jesus festgenommen wurde, alle sind weggerannt und später ist Petrus dann aber wiedergekommen und er war in diesem Hof gewesen, wo Jesus auch verhört worden ist und weggenommen wurde und da hat er sich so aufgehalten. Und da trifft er dann letztendlich diese drei entscheidenden Aussagen. Und da wird er dann von einer relativ jungen Magd oder von einer Frau, wird er angesprochen, ob er nicht doch derjenige ist, der zu Jesus gehört. Und da sagt aber Petrus, und er leugnete es vor allen. Und er sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Ich weiß nicht, was du da sagst. Und geht dann einfach weg. Und später kam eine andere Frau zu ihm und die sagt dann auch, hey, sag mal, bist du nicht, du bist doch bestimmt derjenige, der zu Jesus gehört. Und auch da leugnete er es noch einmal und diesmal sogar mit einem Schwur. Und er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Das finde ich sogar so krass beleidigend, weil er will den Namen von Jesus hier nicht einmal in den Mund nehmen. Er sagt einfach nur, diesen Menschen. Und dann später wird er von der Gruppe angesprochen und die sagt dann auch, hey, du bist definitiv derjenige, der zu Jesus gehört. Ich erkenne das an deinem Dialekt. Und auch da fing er an, sich vehement zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet. Und die Zahl 3, die steht eigentlich in der jüdischen Tradition für Endgültigkeit. Es ist eine endgültige Aussage, die Petrus hier getroffen hat. Und man könnte ja letztendlich sagen, okay, bei der ersten Verleugnung zeigt man noch so ein bisschen Kulanz. Man will so ein bisschen Gnade zeigen und sagen, ja du, der hat sich einfach versprochen. Das war spät am Abend gewesen, es war viel los gewesen, viel passiert. Der hat sich einfach versprochen. Ja, das passiert, das rutscht einfach mal aus. Er hat nicht wirklich drüber nachgedacht, kann passieren. Oder man könnte sagen, okay, gut, es war relativ laut gewesen wahrscheinlich in diesem Hof dort und vielleicht hatte die Frau nicht richtig gehört und deswegen sagt er nur so, ich weiß nicht, was du sagst. Ja, das kann auch sein. Aber bei der zweiten Verleugnung, da wird es eigentlich schon relativ klar. Es handelt sich hier nicht nur um irgendeine Ausrede. Da kann man eigentlich gar keine Ausrede finden, warum das irgendwie okay wäre. Und dann bei dem dritten ist es so, dass Petrus sich vollkommen hier abkehrt von Jesus. Ab da wird es eigentlich absolut klar. Es handelt sich nicht um ein Missverständnis, es handelt sich nicht um ein Versehen, sondern es handelt sich um eine komplette Dissoziation von Jesus. Und mit jeder Verleugnung wird eigentlich diese Abwärtsspirale seiner Angst immer intensiver. Ich meine, am Anfang hat er nicht so wirklich Angst gehabt, deswegen ist er auch zu dem Hof zurückgekommen. Aber dann, als er darauf angesprochen wurde, dann nimmt diese Angst immer mehr zu. Und es wird immer intensiver und noch intensiver. Und man sieht es auch. Am Anfang ist er noch relativ vage und er sagt, ja, ich kenne einfach diesen Menschen nicht. Und dann fügt er ein Eid hinzu und er schwört es sogar. Und dann verflucht er sich selbst und schwört noch intensiver. Und so sieht man eigentlich, wie diese Angst anfängt, ihn zu beherrschen. Und er war komplett beherrscht von Todesangst. Und genauso lebt jemand, der nicht an die Auferstehung von Jesus glaubt. Genauso lebt jemand, der beherrscht ist von Todesangst. Weshalb er Jesus auf so intensive Weise verleugnet hat. Und dann war es so gewesen, dass Petrus diese Todesangst nicht nur in diesem Moment der Verleugnung verspürt hat, sondern es verfolgte ihn eigentlich. Es war sogar bis zur Auferstehung, dass Petrus unter dieser Todesangst gelitten hat. Und nicht nur er, sondern jeder einzelne der Jünger auch. Denn es war so gewesen, dass es heißt, an dem Sonntag, an dem Auferstehungssonntag, da heißt es, als es nun an jedem Tag der ersten Woche, Auferstehungssonntag, als es Abend geworden war, da waren die ganzen Juden an diesem einen Ort versammelt gewesen. Aus Furcht vor den Juden. Die sind da nicht frei rumgelaufen oder irgendwie so etwas, sondern sie haben sich gefürchtet, dass irgendjemand sie verraten würde und dass sie dann genau das gleiche Schicksal erleiden würden wie Jesus. Und so waren sie alle an diesem einen Ort versammelt gewesen. Und ich vermute, dass es nicht nur der Sonntag gewesen ist. Wie gesagt, die haben Angst gehabt vor den Juden. Das war wahrscheinlich Freitag gewesen, den ganzen Tag, Samstag, den ganzen Tag und Sonntag. In diesem einen Raum, wo die ganzen Jünger versammelt waren. Und es war so gewesen, dass es hier heißt, die Türen waren verschlossen. Und ich vermute auch sehr stark, dass die Fenster dementsprechend auch verriegelt waren und dass es eigentlich so stockfinster gewesen ist in diesem Raum, sodass niemand von außen denken würde, dass da jemand zu Hause ist, sodass niemand darauf hinweisen könnte, zu den Römern sagen könnte, hey, da sind die Jünger. Das heißt, dieser Raum war wahrscheinlich stockfinster gewesen. Vielleicht haben die maximal ein Kerzenlicht angehabt oder irgendwie so etwas, damit sie vielleicht ein bisschen was sehen. Aber ansonsten war da eine Stille in diesem Raum gewesen. Freitag, Samstag, Sonntag. Also groß geredet hat da bestimmt keiner. Denn warum auch? Die waren voller Angst gewesen. Jesus ist gestorben. Jesus ist tot. Was gibt's da noch zu reden? Da hat keiner irgendeine ermutigende Predigt gehabt. Da hat keiner irgendeine Hoffnung gehabt. Da hat keiner eine Perspektive gehabt auf die Zukunft, eine Vision, wie es jetzt weitergehen würde. Da war aus. Da war Schluss. Und sie lebten in dieser Furcht. Keiner hat gewusst, wie es weitergeht. Sie waren alle erfüllt mit Todesangst und mit Furcht vor den Juden. Doch dann, obwohl die Türen fest verschlossen waren und die Fenster fest verriegelt waren, auf einmal tritt Jesus in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede, Friede sei mit euch. Jesus tritt inmitten von ihrer Dunkelheit hinein. Er tritt in die Mitte von ihrer Todesangst hinein, in die Mitte von diesem dunklen Raum, wo sie alle da wahrscheinlich am Zittern gewesen sind. Da tritt Jesus hinein und er ist das Licht in diesem Raum. Er sagt, Friede, Friede sei mit euch. Und das ist etwas, was Jesus auch zu jedem Einzelnen von euch spricht. Da, wo du noch Angst hast und da, vor allem da, wo du noch Angst hast vor dem Tod, sagt Jesus zu dir, Friede, Friede sei mit dir, denn ich bin auferstanden. Genauso wie Jesus damals mit den Jüngern war, genauso ist er jetzt auch mit dir. Jesus ist mit dir. Und er tritt auch in deine Mitte hinein. Und deswegen, solange Jesus der Mittelpunkt in deinem Leben ist, gibt es keinen Grund. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Amen. Und deswegen zu der Frage, wie lebt jemand? Wie lebt jemand, der an die Auferstehung von Jesus Christus glaubt? Frei von Furcht und erfüllt mit Frieden. Frei von Furcht und erfüllt mit Frieden. Und an der Stelle möchte ich euch gerne ein Zeugnis geben von einer von meinen Jugendpastor von damals. Das war der Andreas Bernhard gewesen, wir haben ihn immer Andi genannt. Und er hat meinen Glauben damals sehr stark geprägt gehabt. Aber leider ist Anfang des Jahres der Andi verstorben. Und er hat Ende letzten Jahres eine Diagnose bekommen, dass er aggressive Tumore hat in seinem Bauchraum, die nicht operabel sind und dass er deswegen definitiv sterben wird. Und in relativ kurzer Zeit, also vielleicht ein paar Tage hat er noch, vielleicht ein paar Wochen. Und deswegen ist er relativ schnell dann auch in Hospiz eingeliefert worden und das dann auch noch kurz vor Weihnachten. Und ich habe das dann letztes Jahr so mitbekommen, wie mein Jugendpastor, der damals mich so stark geprägt hat in meinem Glauben, dem ich so viel eigentlich zu verdanken habe, wie er auf einmal immer auf Hospiz ist und weiß, dass er sterben wird. Und ich habe versucht, mir vorzustellen, wie muss es denn sein, wenn du weißt, also nicht nur so wie bei uns, wo wir sagen, okay, irgendwann werde ich schon sterben, aber nein, er weiß, er wird 2026 maximal erleben, aber 2027 definitiv nicht mehr. Wie ist es, wenn du weißt, dass du nur noch ein paar Tage, bis zu ein paar Wochen, vielleicht zwei, vielleicht drei, bei ihm waren es zwei gewesen, noch zu leben hast. Und da hat mich die Art und Weise, wie mein Jugendpastor damit umgegangen ist, so begeistert. Er hat sich nicht gefürchtet vor dem Tod. So, das war nicht etwas, was sein Leben in diesen letzten Tagen geprägt hat, sondern er war erfüllt mit Hoffnung gewesen. Und er ist ganz ehrlich und ganz offen mit seiner Diagnose umgegangen. Mit ihm konntest du auch ganz ehrlich und ganz offen über seinen Tod sprechen. Über seinen Tod, nicht den Tod allgemein, über seinen Tod sprechen. Und er war ohne Furcht gewesen in diesen Momenten. Und sein Pfarrer hat dann bei seiner Trauerfeier sogar erzählt, dass als er ihn das allerletzte Mal gesehen hat, da hat der Andi immer noch in diesem Hospiz von Jesus erzählt und von seiner lebendigen Hoffnung an die Auferstehung. Obwohl er in so einem elendenden Zustand gewesen ist, hat er sich von nichts beirren, von nichts entmutigen und von nichts erschüttern lassen. Und erst recht nicht von dem Tod. Und in seiner Zeit dort, da hat er immer so ein T-Shirt getragen, wo dieser Bibelvers drauf stand, mit den Worten von Jesus. Wo Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und ohne mich kann niemand zum Vater kommen. So, das war sein Lebensvers gewesen. Das war der Vers, der auch in seiner Traueranzeige gestanden ist. So, dieser Vers, darauf beruhte seine Hoffnung, sein Glaube und sein Leben. Auf diesen einen Vers. Und er hat immer wieder dieses T-Shirt getragen. Und das waren auch die gleichen Worte, mit denen Jesus seine Jünger ermutigen wollte, an dem Abend vor seiner Kreuzigung. Und er sagte Folgendes zu ihnen. Er sagte, seid nicht bestürzt. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Warum? Denn ich bin. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der einzige Weg zum Vater. Deswegen komm zu mir und du kommst zum Vater. Mit diesen Worten ermutigte Jesus seine Jünger damals. Und es waren auch die gleichen Worte, die Andi in den letzten Stunden seines Lebens immer wieder Kraft und immer wieder Trost und immer wieder Ermutigung geschenkt haben. Es waren genau die gleichen Worte gewesen. So, diese Worte, das war die Hoffnung in dem Herzen von dem Andi. Und das ist auch meine Hoffnung letztendlich. Und ich glaube sogar, dass dieser Vers, diese eine Aussage, die Jesus getroffen hat, wahrscheinlich sogar eines der entscheidendsten Aussagen ist, die Jesus je getroffen hat. Dass es sogar noch viel wichtiger ist als alles, was Jesus gelehrt hat. Sogar noch wichtiger ist als die Bergpredigt, in der er uns gelehrt hat, wie wir leben sollten. Aber was bringt es mir zu wissen, wie ich leben sollte, wenn ich weiß, dass ich so bald sterben werde? Und das ist sogar wichtiger als die Lehre über das Königreich Gottes. Denn was bringt mir all die Erkenntnis, all das Wissen über das Königreich Gottes zu haben, wenn ich weiß, dass ich niemals dort leben werde? Und deswegen ist dieser Vers so entscheidend. Und deswegen, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann bedeutet es für uns Hoffnung. An einer anderen Stelle sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und wer auch immer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. An diesem Vers hat der Andi festgehalten. Und ja, der Glaube hat ihm nicht die Sterblichkeit genommen, aber der Glaube hat ihm die Angst genommen vor dem Tod und hat sein Leben erfüllt mit einer Hoffnung, dass genauso wie Jesus von den Toten auferstanden ist, dass auch er eines Tages auferstehen wird in Herrlichkeit. Das war seine Hoffnung gewesen. Das ist auch für uns so wichtig, dass wir uns an diesen Versen daran erinnern. dass wir uns daran erinnern, was Jesus gesagt hat. Obwohl es schon so lange her ist. Aber wir müssen uns an diesen Versen festhalten. Vor allem dann, wenn wir Menschen haben, die bereits uns schon von uns gegangen sind. Die uns sehr nahe gewesen sind. Dass wir an diesen Versen festhalten. Dass wir daran festhalten, wenn wir das nächste Mal bei einer Beerdigung am Grab stehen. Dass wir daran festhalten, wenn uns selbst sogar der eigene Tod bevorsteht. Denn genau in diesen Momenten kommt es drauf an. Denn genau in diesen Momenten kann es sein, dass diese Trauer in unserem Herzen so groß ist, dass sie die Hoffnung von uns nimmt. In diesen Momenten kann es sein, dass die Trauer so groß ist, dass wir sogar vergessen, was Jesus gesagt hat. Und genauso war es bei den Jüngern auch gewesen. Als Jesus ihnen sagte, am Abend vor seiner Kreuzigung, da sagte er zu ihnen, sie werden ihn töten. Ja, das wird passieren. Sie werden ihn töten. Das könnt ihr mir glauben. Sie werden mich töten. Aber, das ist ganz entscheidend, was danach passiert. Aber, am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Das ist, was passieren wird. Aber als die Jünger das hörten, da heißt es hier, sie wurden traurig. Sie wurden sehr traurig. Da denke ich mir, warum? Warum ist das so traurig? Ich meine, Jesus hat gesagt, er wird in 3 Tagen wieder bei dir sein. Ist doch alles gut. Du siehst ihn doch nur für 3 Tage nicht. Warum bist du dann so betrübt? Warum bist du dann so traurig? Aber letztendlich konnten sie diesen zweiten Teil gar nicht mehr hören. Als Jesus gesagt hat, er wird sterben, dann waren sie so erfüllt mit Trauer, dass sie alles andere gar nicht mehr hören konnten. Sie konnten nichts mehr hören von der Auferstehung. Sie konnten nichts mehr hören von irgendeiner Hoffnung. Sie haben nur gehört, Jesus stirbt. Und damit ist alles aus. Das ist das Einzige, was sie noch gehört haben. Alles andere war nur noch Schall und Rausch gewesen. Und mit uns kann es genauso sein. Dass in diesen Momenten, wo diese Trauer so groß ist, genau dann müssen wir uns aber daran erinnern, was Jesus gesagt hat. Was er gesagt hat, am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Denn ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und wer auch immer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist unsere Hoffnung über den Tod hinaus. Wir können nicht entscheiden, wann der Tod kommen wird. Wir können auch nicht entscheiden, wie er kommen wird. Wir haben keine Kontrolle über den Tod. Aber das, was wir entscheiden können, ist, was danach passiert. Denn Jesus hält für jeden Einzelnen von uns das ewige Leben bereit. Für jeden Einzelnen von uns. Und wir haben die volle Kontrolle darüber, zu entscheiden, wollen wir das ewige Leben annehmen oder wollen wir den ewigen Tod? Aber es ist meine Bitte an dich, dass du das ewige Leben wählst und dass du deswegen heute zu Jesus kommst, ganz neu. Dass deine ganze Hoffnung auf ihn setzt, dass du deine ganze Hoffnung auf seine Worte setzt und dass du deine ganze Hoffnung auf seine Auferstehung setzt. Ich möchte einfach in diesem Moment kurz auch für uns beten. Jesus, ich danke dir für deine Worte. Ich danke dir dafür, dass deine Worte vertrauenswürdig sind, Herr. Ich danke dir dafür, dass du jetzt gerade zu uns gesprochen hast. Und es gibt so viele Menschen, die trauern, so viele Menschen, die vielleicht auch jetzt gerade in diesem Moment an Personen denken, die von ihnen gegangen sind, Herr. Aber ich danke dir für die Hoffnung, die du ihnen gegeben hast, Herr. Dass du zu ihnen jetzt gerade sprichst und sagst, auch sie werden auferstehen. Auch sie sind mit mir in Herrlichkeit. Ich danke dir für die Hoffnung, Jesus. Ich danke dir für das Leben, was du jetzt gerade fließen lässt, Jesus, durch deinen Heiligen Geist. Danke, Jesus. Amen. Lass uns doch gemeinsam aufstehen und lass noch dieses letzte Lied singen.